Parashat Truma unterbricht jetzt zum einen einmal den Fluss der Erzählung, den wir zuletzt hatten. Das Letzte, was wir in der Parashat der vorigen Woche hatten, dass Moshe Rabbeinu 40 Tage und 40 Nächte auf dem Berg oben sein wird. Und was passiert, wenn er runterkommt oder kurz bevor er runterkommt, nämlich die ganze böse Geschichte mit dem goldenen Kalb, das haben wir hier noch nicht. Das kommt alles erst später. Sondern hier erfahren wir über den Bau des Mishkan, das heißt nicht über den Bau, sondern über die Regeln dafür, wie dieses Mishkan überhaupt sein soll. Es gibt auch hier einige Debatten unter Kommentaren, wie chronologisch das ist, weil es gibt ja auch die Ansicht, dass das Mishkan eigentlich erst notwendig geworden ist, weil der ganze Unsinn mit dem goldenen Kalb passiert ist. Wenn man von dieser Annahme ausgeht, kann das hier jetzt nicht chronologisch sein. Aber das lassen wir jetzt einmal stehen und schauen uns ein bisschen an, was wir hier antreffen. Wir werden auch in der Parascha der nächsten Woche über den Mishkan, über die Einrichtung des Mishkan lernen. Das heißt, wir bekommen diese Woche nicht das ganze Bild. Aber es ist trotzdem so, dass der Teil, den wir in dieser Woche kennenlernen, einmal sehr, sehr wesentliche Elemente darstellt. Ich mache vielleicht darauf aufmerksam, weil das immer wieder übersehen wird, also auch von Leuten, die durchaus lernen, wird es immer wieder übersehen, weil es tatsächlich so bösartig, unübersichtlich angeordnet ist. Der kleine goldene Altar mit dem Räucherwerk, der wird in der Parascha dieser Woche noch nicht erwähnt und der wird erst ganz am Schluss, am Ende der Parascha der nächsten Woche erwähnt, was ein kleines bisschen die Gefahr bringt, dass man den, wenn man sich so mal die Einrichtung des Mishkan vergegenwärtigt, dass man den ein bisschen übersieht. Der ist ja auch noch da. Also das nur als Fußnote, als ein kleiner Hinweis, dass wir nicht alles sehen diese Woche, aber doch ganz wesentliche Elemente. Und es fängt einmal damit an, dass überhaupt einmal Geld gesammelt werden muss, oder besser gesagt die Materialien, aber das kann auch heißen Geld, es braucht ein Fundraising. Und die Bnei Israel sollen bringen eine Truma. Das ist der Anfang unserer Parasha, Kapitel 25,1. Bei der Ber Hashem el Moshe, Hashem sprach zu Moshe und sagte, der Ber el Bnei Israel, weil die Kuli Toma spricht zu den Bnei Israel und sie sollen nehmen eine Toma. Toma wird immer wieder verschieden übersetzt, weil
Okay, Entschuldigung.
Toma ist jetzt eine Gabe, eine Spende, aber die Wurzel von dem Wort ist eigentlich Ram, hoch, etwas hochheben. Das ist nicht von geben. Nicht eine Gabe, wie Latet, Natan, sondern etwas heben. Darum gibt es dann manchmal diese deutschen Übersetzungen, die zum Beispiel schreiben, eine Hebe. Das ist zwar sehr, sehr präzise übersetzt, aber der einfache Leser und die Leserin fragt sich vielleicht, was soll das heißen, weil wir normalerweise so uns auf Deutsch gar nicht ausdrücken. Einige von euch haben vielleicht bekommen heute einen Newsletter von einem pensionierten Oberrabbiner, wo er dieses Thema angesprochen hat. Es gibt diesen Gedanken, dass wenn man eine Spende gibt für einen Zweck, wo dann damit irgendetwas Heiliges gemacht wird, wie in dem Fall es wurde das Mishkan und die Einrichtung des Mishkan gebaut, dann hebt man auch dieses Material auf ein höheres Niveau. Alles so, jemand hat Gold und spendet das Gold und nachher wird aus dem Gold eine Menorah gemacht, dann ist das jetzt auf eine höhere Stufe gehoben, dieses Material, das gegeben wurde. Und das ist eine mögliche Erklärung für diesen Begriff, dass eine Spende eine Hebe ist. Irgendwas hebt sich da, was wird hochgehoben? Das Material wird hochgehoben von irgendwelchen nackten Euro, die soweit kein Mascherl haben, zu einer heiligen Sache, wenn man diese Euro ausgegeben hat für irgendetwas, mit dem man dann eine Mitzwa macht. Eine andere Möglichkeit ist auch hier daran zu denken, dass wenn jemand eine Spende gibt, hebt das auch die Person, die gibt. Man tut etwas Gutes, man macht eine Mitzwa, man hebt sich auch geistig, wenn man gibt. Man wird meistens nicht davon ein besserer Mensch, dass man nimmt, auch wenn man immer wieder im Leben auch Dinge braucht, die man nimmt, aber das gehört zum Leben dazu, sondern normalerweise verfeinert sich der Mensch, indem er auch anderen gibt. Also das kann man auch so sehen, dass man sagt, man hebt sich selbst, indem man etwas gibt. Jedenfalls haben wir hier den Traum aller Fundraiser, dass in Parashat Truma dieses Fundraising so erfolgreich ist, dass am Schluss mehr als genug da ist. Und es werden die Materialien einmal gesammelt, die man brauchen wird, um das Heiligtum herzustellen. Und es fällt auf, wir haben Gold, Silber und Kupfer als Metalle, die benötigt werden. Es gibt eine Meinungsverschiedenheit, zum Beispiel zwischen dem Rav Folger und mir, aber wahrscheinlich kann man auch andere Leute fragen, ob eine Nechoshet, Kupfer im Sinne, wie wir modern das Material Kupfer eher rein meinen, meint, oder ob eine Nechoshet in biblischen Texten eigentlich Bronzelegierungen sind, also Kupfer mit ein bisschen was gemischt, weil man das in der Antike auch schon kannte. Ich gehöre zur Kupferfraktion, also ich sage jetzt immer Kupfer, aber ihr könnt euch auch denken, Bros, es ist beides möglich. Jedenfalls sehen wir drei verschiedene Materialien. Gold, Silber und entweder dieses Kupfer oder Bros. Und wir können uns dann vielleicht auch denken, das wird jetzt nicht nur eine Sache für die Schönheit sein oder auch nicht, dass man sagt, naja, alles aus Gold wäre zu teuer, irgendwas muss auch billiger gemacht werden. Das kann es auch nicht gewesen sein, sondern diese Materialien müssen ja auch ein kleines bisschen was symbolisieren. Dann haben wir verschiedene Arten von Wolle. Und Ziegenhaare und solche Dinge. Und wir haben auch eine Haut von einem Tier namens Tehash, wo sich der Talmud dann überlegt, was das sein könnte. Und wir brauchen Öl für das Licht. Das ist ganz, ganz wichtig. Und Gewürze für Salböl. Und für das Räucherwerk. Also hier werden wir schon darauf hingewiesen, dass es den Ketoret, das Räucherwerk, geben wird, obwohl er da erst ganz, ganz am Schluss gebaut wird. Weil dieser goldene Altar, das Räucherwerk, war so ein bisschen wie das Tüpfelchen auf dem I, wo halt dann so, oder das Schlagobers auf der Torte, wo so das Ganze perfekt gemacht wurde. Soweit sind wir noch nicht. Edelsteine brauchen wir für den Brustschild des Hohepriesters. Also alle Sachen, die kommen werden, werden hier bei der Materialsammlung schon ein bisschen angedeutet. Und dann ist dieser berühmte Satz, den wir auch im letzten Shiur gerade gehört haben. Der Asuli Migdash Veshachanti Betucham. Und sie sollen mir machen ein Migdash, ein Heiligtum, und ich werde in ihnen weilen. Und hier Rashi bringt das, wenn ich mich nicht irre, es gibt eine sehr, sehr berühmte Erklärung, oder es fällt ja etwas auf, Asuli Mikdash, ihr sollt machen mir ein Mikdash, Gott spricht von sich in der Einzahl, und ihr sollt machen ein Mikdash, und dann heißt es, Veshachanti Betocham, ich werde weilen, Betocham in ihnen. Es heißt nicht, ich werde weilen im Mikdash, das wäre nämlich Einzahl, sondern Betocham in ihnen, in Mehrzahl, und jetzt kann man das natürlich nach einfachem Pschat so verstehen, dass man sagt, das sind viele Menschen, und Gott wird inmitten dieser vielen Menschen irgendeine Präsenz zeigen. So kann man das ohne weiteres lesen. Aber es gibt hier diesen berühmten Midrash, dass Betocham meint in den Menschen, also nicht unter den Menschen im Sinne von innerhalb der Menschenmenge, sondern in jedem einzelnen Menschen. Und das ist dann der Aufhänger dafür, dass wir lernen, wir sollen selbst ein Heiligtum sein. Wir sollen uns selbst zu einem Heiligtum machen, indem wir so leben, wie die Tora uns vorgibt, machen wir uns alle für ein Heiligtum und dann wird Gott in uns weilen. Okay, und Gott sagt zu Moshe, er wird ihm das alles zeigen, wie das zu tun ist. Und jetzt geht's los. Was bekommen wir? Wir lernen in dieser Parasha drei wesentliche Einrichtungsgegenstände. Ich werde mich wahrscheinlich beim Aaron ein bisschen deutlicher aufhalten und bei den anderen etwas kürzer fassen. Wir haben zuerst den Aaron, den Schrank, wo die Tafel mit den 10 Geboten hineinkommen. Dass auch eine Tora-Rolle reinkommt, wissen wir übrigens zu diesem Zeitpunkt hier noch nicht, weil wissen wir noch nichts von einer Tora-Rolle. Das gibt's noch nicht. Aber die Tafel mit den 10 Geboten gibt es entweder sehr bald, je nachdem, wenn wir das jetzt chronologisch ansetzen, sind die auch noch nicht da, weil Moshe noch nicht vom Berg unten ist. Oder wenn wir sagen, das ist gar nicht chronologisch, das hat sich nachher abgespielt, dann wären die Tafeln schon da. Aber wir wissen, die kommen da hinein. Und dann werden wir haben mit den Schulchan, den Tisch und die Menorah. Also es ist ein Aaron, ein Kasten zu machen. Aaron heißt ja bekanntlich schlicht und einfach Kasten. Und wir wissen, der Aaron im Mikdash war eigentlich sowas wie eine Kiste mit einem Deckel obendrauf. Also der ist zu machen aus einem gewissen Schittimholz. Ob dieses Schitt im Holz jetzt Akazienholz ist oder was sonst ist uns jetzt relativ egal, darum sage ich Schitt im Holz, weil was das genau ist, kann man dann diskutieren, aber es ist irgendwie besonders geschmeidiges, edles Holz. Und da gibt es gewisse Maßangaben und dieses Holz wird mit Gold belegt, innen und außen. Also wir haben eine Schicht Gold, eine Schicht Holz, eine Schicht Gold und das ist dann das Material. Einige von euch haben solche Chromaschinen zu Hause, wie die von Artscroll, die solche Skizzen machen, wie man sich das vorstellen kann, wie das ineinander gesteckt ist sozusagen. Also auf diesem Bild stellt man sich hier vor, wie eine Schachtel in einer Schachtel in einer Schachtel. In der Mitte die Holzschicht und rundherum sowohl wohl innen als auch außen die Goldschicht und obendrauf dann der Deckel mit den Cherubim, über die wir ein kleines bisschen sprechen werden. Jetzt habe ich gesagt, wir nehmen ja an, dass diese Materialien noch was symbolisieren. Und wenn man nach den Symbolen sucht, ist der Kommentar von Samson Raphael Hirsch immer ein ganz, ganz ein guter und ist hier bei dieser Parascha immer so mein Lieblingskommentar. Ich sage vielleicht hier Dinge, die ich in früheren Theorien schon gesagt habe. Also falls ich mich wiederhole, dann verzeiht mir. Aber es ist einfach eine Analyse, die Hand und Fuß hat und die weiterhilft. Wir haben drei Metalle, Gold, Silber und Kupfer, Kupfer oder Bronze. Gold ist logischerweise das Reinste, das Edelste, das Reinste. Silber ist auch ein Edelmetall. Wir haben auch immer das Bedürfnis, wenn irgendetwas aus Silber ist, dass dieses Silber möglichst reines Silber ist und nicht mit irgendwelchen anderen Sachen durchmischt ist. Wir wollen gutes Silber haben. Also Silber ist jedenfalls auch ein Edelmetall, aber nicht so teuer und nicht so edel wie Gold. Und Kupfer ist, oder gar wenn wir vom Bronze ausgehen, was eine Legierung ist, ist Kupfer oder Bronze ein Material, das gar nicht so rein daherkommt. Und dann auch sicher das Drittrangige ist, was den Marktwert betrifft, was den Preis betrifft und wenn man es einkauft, aber wohl auch, was die Reinheit des Materials betrifft. Und wir werden sehen, dass im Mikdasch die Materialien auch so eingeteilt sind, dass das Gold dort ist, wo die heiligsten, die edelsten Sachen sind, die Menorah, der Aaron, den wir jetzt besprechen, wo dann die Tafel mit den 10 Geboten hineinkommen, der Tisch, sehr, sehr edle Gegenstände, die sich auch nicht allzu viel schmutzig machen werden, wohl praktischerweise, während der Altar im Vorhof, der für die Opfer war, da war Kupfer. Das Material, das Metall. Jetzt kann man natürlich auch sagen, vielleicht war das irgendwie praktisch für so einen Altar, wo man Tiere schlachtet, für Korbanot wird man vielleicht jetzt auch nicht gleich Gold nehmen, aber andererseits, warum auch nicht? Sondern hier schlägt es so aus, dass es auch ein Stadium der Reinheit des Menschen, der Reinheit der Seele bezeichnet, wie der Mensch kommt. Wenn der Mensch kommt und seine Korbanot bringt im Heiligtum, dann bringt er zum Beispiel ein Korban Chatat, ein Sühnopfer, weil er was gesündigt hat. Und ist also noch nicht in einem sonderlich verfeinerten Zustand, sondern der Mensch will sich verfeinern. Silber wurde verwendet im Mikdasch für die Stützen der Pfosten, die Vorhänge getragen haben. Das ist schon was Reineres. Und innen, wenn wir diese Gegenstände haben jetzt, wie den Schrank, wo die Tafel mit den 10 Geboten hineinkommen und wo später eine Torarolle hineinkommen wird, der Tisch mit den Schaubroten, die Menorah, das ist Gold. Also dort soll eben das geistig Reinste sein. Und jetzt sehen wir aber, dass diese Gegenstände nicht zur Gänze aus Gold sind, sondern das ist diese Kombination, die wir gerade gelesen haben, wo zwischen zwei Goldschichten das Holz ist. Und was ist jetzt das Holz? Das Holz ist von einem Baum. Und Hirsch analysiert, dass der Baum, ist nicht schwer zu erraten, die Tora ist Ezraim, die Tora ist Baum des Lebens. Also bei Baum denken wir an auch eine Entfaltung, eine Entwicklung, ein Baum wächst. Und dieses Wachsen, Wenn wir sagen, die Tora soll sich auch entwickeln, bemerkenswerterweise die Tafeln mit den 10 Geboten, die in diesen Aaron hineingelegt werden, die sind Stein. Stein ist das Festeste, das wir haben. Bei Stein kann man nicht schummeln sozusagen. Es ist in Stein gemeißelt, da kannst du nichts ändern. Aber die Tora entwickelt sich sehr wohl. Insofern, als wir, wenn wir die Tora anwenden an die realen Lebensverhältnisse, die wir haben, tauchen ja auch neue Fragen auf. Und selbstverständlich, wir brauchen ja nur ein bisschen Talmud anschauen, um zu wissen, wie viel sich da bewegt und entwickelt, wenn Halacha diskutiert wird. Also selbstverständlich ist die Tora etwas Lebendiges, das sich auch entwickelt. Aber sie kann sich nicht einfach irgendwohin entwickeln. Ein Baum, der kann einmal wachsen, wenn er genug Nahrung hat und genug Licht und genug Wasser und der Boden gut ist, dann kann der Baum munter wachsen, ohne dass ihn wer stört, außer es kommt ein böser Gärtner und stutzt ihn zurecht, wie in den Barockgärten. Aber der Baum kann eigentlich irgendwie wachsen. Während diese Goldschichten rund um das Holz, die symbolisieren, dass die Entwicklung auch einen Rahmen hat. Da gibt es auch sowas wie eine Grenze. Also wir können nicht einfach irgendwas machen. Wir können nicht einfach irgendwo uns hin entwickeln, sondern die Tora gibt sehr wohl einen Rahmen vor, innerhalb dessen unsere Entwicklung stattfinden soll. Aber sie soll stattfinden. Das ist nicht Stein, irgendein Material, das sich überhaupt nicht bewegen kann. Das ist ein Material, das etwas Lebendiges symbolisiert, aber es hat einen Rahmen. Mich erinnert das übrigens immer wieder an eine Anekdote, die ich sehr gerne erzähle. Also auch hier müssen mir vielleicht einige verzeihen, falls ich es schon erzählt habe. Es gibt eine süße Anekdote von einem Studenten bei Nechama Lebowitz, der später ein ausgebildeter, qualifizierter Rabbiner wurde, aber als junger Student bei Nechama Lebowitz einmal eine Interpretation gebracht hat zu einer Stelle in der Tora oder vielleicht war es auch Tanach, egal, wo die Professor Nechama Lebowitz gesagt hat, nein, so kann man das nicht auslegen, das ist ein Unsinn. Also sie hat es wahrscheinlich eleganter gesagt. Und der Student hat versucht, seine Interpretation damit zu verteidigen, dass er gesagt hat, aber wir lernen doch, die Tora hat 70 Gesichter. Das ist ein berühmter Satz aus der rabbinischen Tradition. Es gibt Shivim Panim bei Tora, 70 Gesichter der Tora. Also seine Auslegung kann ja auch da sein, wenn noch andere Auslegungen da sind. Und die Nechama Lebowitz hat daraufhin geantwortet, nachon, aber ein Shivim Be'echad. Richtig, aber es sind nicht 71. Und ich finde, diese Antwort bringt so viel auf den Punkt. Es gibt einen Rahmen, der sagt, du kannst nicht einfach irgendwas machen. Du kannst dir nicht irgendwas aus den Fingern saugen und sagen, das ist halt meine Interpretation. Aber innerhalb dieses Rahmens kann sich eine ganze Menge bewegen. Und das hat sie halt sehr gut auf den Punkt gebracht, indem sie gesagt hat, na gut, 70, aber nicht 71. Also du kannst nicht alles als irgendeine Interpretation verkaufen. Ich liebe diese Geschichte. Und das wird hier angezeigt durch diese Art, wie diese Gegenstände gebaut sind. Wir werden das beim Tisch auch wieder ein bisschen sehen, dass diese Holz-Gold-Kombination beides anzeigt. Einerseits die Entwicklung, das Lebendige, das wir mit Holz und Baum symbolisieren, und andererseits den festen Rahmen, den ein Material bietet. Also jetzt wird also dieser Aaron gebaut. Das ist mehr oder weniger eine Kiste, haben wir gesagt. Und da kommt obendrauf ein Deckel mit Figuren, die uns staunen lassen. Und auch Tragstangen. Ringe für Tragstangen sind dran. Das wird uns auch interessieren. Zunächst einmal haben wir also auf diesem Deckel, der aus reinem Gold jetzt ist. Der Deckel ist also nur aus Gold. Der Deckel ist ja auch eine Begrenzung, also das ist klar, ohne dass da eine Holzschicht dazwischen ist. Und aus diesem Deckel kommen heraus zwei Cherubim. Vielleicht kennen einige von euch, wahrscheinlich kennen einige von euch die Erklärung, die auch Rashi bringt, dass der Text, das schaut hier ein bisschen seltsam aus, dass diese Cherubim geschlagen werden aus dem Deckel heraus, dass das eigentlich ein riesiger Goldblock war, wo man eine Bildhauerarbeit gemacht hat, indem man das Material wie ein Bildhauer geschlagen hat, sodass diese Statuen der Cherubim übergeblieben sind. Was geheißen hat, dass man einen ziemlich großen Goldblock am Anfang gebraucht hat, wo man dann relativ viel Gold wieder zur Seite geben konnte. Aber es geht ja nicht so sehr um den Luxus, es geht ja um die Frage, okay, und was heißt das? Also es wäre ja einfacher gewesen, Statuen aus Gold zu machen, die vielleicht irgendwie zu gießen oder aus kleineren Goldblöcken zu hauen und das dann zusammenzuschmieden. Aber so ist es nicht gemacht gewesen, sondern das ging aus in einem Stück, dass aus diesem Goldsteckel diese Goldfiguren rausgekommen sind, weil das ursprünglich ein Goldblock war. Okay. Ja, das heißt also, diese Cherubim sind wirklich Teil dieses Deckels. Die sind nicht auf den Deckel drauf, sondern sind wirklich Teil dieses Deckels. Die große, große Frage ist, was ist das? Ich glaube nicht, dass ich eine wirklich erschöpfende Antwort geben kann, weil das können andere auch nicht unbedingt. Aber man kann sich im Tanach umschauen, was der Begriff Kerub sonst heißt. Es ist nämlich Gott sei Dank immerhin so, dass die manchmal vorkommen und man kann sich dann verschiedene Texte anschauen, wo Kerubim genannt werden und dann hat man eine Idee, was das eigentlich ist. Rein technisch ist ja klar, dass es so kleine Statuen sind, die irgendwelche Köpfe und Gesichter haben und Flügel haben. Wir haben diese Skizze gesehen, also üblicherweise werden die so dargestellt, dass das so kleine Figuren sind. Diese Figuren haben aber ein Gesicht und sie haben Flügel pro Person und sie schauen einander an. Na gut, das schafft uns schon einmal ein bisschen ein Unbehagen vielleicht, weil wir haben ganz sicher gelernt, dass wir keine goldenen Statuen herstellen sollen. Und jetzt sind da auf einmal welche. Jetzt kann man das relativ leicht beantworten und das ist ein sehr interessanter Punkt. Wir sollen uns nicht irgendwelche Statuen machen. Das haben wir sehr, sehr ausführlich schon kennengelernt in dem Parashot der letzten 2 Wochen. Aber wenn Gott sagt, im Mishkan magst du etwas, wo Statuen vorkommen, dann machen wir das, weil Gott es so gesagt hat. Also wir suchen uns nicht aus, irgendwelche Statuen zu machen, aber es kann durchaus sein, dass wir nicht einfach so aus Jux und Tollerei machen können, sehr wohl einen Sinn ergibt. Und wir kennen das, dass manchmal im Heiligtum Dinge anders sind als außerhalb des Heiligtums. Das kennen wir bei manchen Halachot. Also gibt es im Mishkan auch solche Statuen. Natürlich fragt man sich jetzt aber, was symbolisiert das? Was ist das? Jetzt habe ich gesagt, es gibt Tanachstellen, wo Cherubim vorkommen. Es gibt nicht viele, aber es gibt vor allem eine sehr berühmte Stelle bei Jechezkel und es gibt Nennungen in Psalmen. Man kann ein paar Stellen danach anschauen, wo Cherubim vorkommen. Und Hirsch hat das alles für uns brav durchgeschaut und kommt zu dem Schluss, wenn man sich das anschaut, was in welchem Zusammenhang dieser Begriff vorkommt, dann ist das einerseits etwas Schützendes. Das passt sehr zu diesem Bild, das wir gesehen haben. Das sind Statuen, die da ihre Flügel ausbreiten. Die halten da ihre Flügel über den Deckel. Und es kann aber auch eine Symbolik haben, wo sie eher den Eindruck erwecken, dass sie etwas tragen. Also sie tragen die göttliche Gegenwart. Wir kennen ja auch bereits aus Parashot der letzten Wochen diese Metapher des Tragens auf Flügeln, wenn Gott zu den Bnei Israel gesagt hat, unmittelbar vor Matan Torah, ich habe euch getragen auf Adlerflügeln. Also dieses Bild, dass Flügel etwas sind, wo man auch etwas auf diesen Flügeln tragen kann, das kennt man durchaus, das hatten wir schon. Und diese Cherubim tun beides. Einerseits, indem sie da ihre Flügel ausbreiten über den Deckel, schützen sie den Kasten. Und andererseits sind sie so ein bisschen wie die Ebene, über der die göttliche Gegenwart schwebt. Woher weiß ich das? Weil der Text uns dann sagt, dass Gott zu Mose sagen wird, von dort werde ich mit dir sprechen. Also irgendwie tragen diese Flügel auch so etwas wie eine göttliche Präsenz. Jetzt haben wir gesagt, diese Cherubim wachsen so richtig aus dem Deckel heraus und sind nicht getrennt davon und irgendwie angenagelt oder aufgeschmiedet, sondern sind Teil dessen. Das kann man jetzt auch so lesen, dass man sagt, der Deckel soll natürlich jetzt das, was drinnen ist, mal aufbewahren und schützen. Das Ganze ist ein Aufbewahrungsort für die Tafel mit den 10 Geboten und eine Torarolle, also ein etwas, wo die Tora aufbewahrt wird. Und soll natürlich auch die Tora irgendwie schützen. Darum ist es ja in so einem Kasten drin. Also wenn jetzt diese Flügel so eine schützende Wirkung haben und gleichzeitig eine tragende Wirkung haben, dann kann man das so deuten, dass man sagt, einer, der die Tora hütet, das heißt ein Mensch, der die Tora ernst nimmt und hütet, der wird auch zu einem Schutz für sich selbst wieder. Also indem man die Tora hütet, wird man auch sein eigener Schützer. Das ist dieses Bild von den Cherubim, die mit ihren Flügeln sowohl schützen als auch die göttliche Gegenwart tragen. Also die Tora zu hüten, heißt auch etwas von der Schechina sozusagen zu tragen. Und da ist diese Konstruktion sehr, sehr bezeichnend, dass die Teil des Deckels sind und nicht aufgesetzt sind. Das sind nicht zwei verschiedene Sachen, sondern das gehört zusammen. Das kommt aus dem Aaron heraus. Einer, der die Tora hütet, aus dem wachsen diese Cherubim heraus, die dann wieder einen Schutz für den Träger bieten. So kann man diese erstaunlichen Statuen deuten. Es gibt eine Talmudstelle, die auch Rashi bringt in Masechet Sukkah 5b, wobei es diese gleiche Stelle auch noch einmal im Traktat Chagiga gibt. Das ist aber genau dieselbe Stelle, wo der Begriff Kerub erklärt wird mit, dass es Kindergesichter waren. Es gibt einen Rabbi, ich glaube, es ist ein Rabbi Abahu, ich habe ihn jetzt nicht zur Hand, der sagt, das ist so wie der aramäische Begriff Rubia, Kerub, ein Cherub, wie Kerubia. Rubia ist auf Aramäisch ein Wort für Bub, zumindest nach dieser Textstelle. Ich habe übrigens extra in einem Aramäisch-Wörterbuch, in einem hochwissenschaftlichen, in dem berühmten Sokolov-Wörterbuch nachgeschaut. Das Wort kommt sehr, sehr selten vor. Also möglicherweise ist das mehr ein Wortspiel von diesem Rabbi Abahu, als dass es sozusagen alltägliche Umgangssprache wäre. Aber er sagt, das zeigt uns an, dass diese Gestalten Kindergestalten sind. Diese ganze Diskussion im Talmud ist in einem Zusammenhang, wo man die Dimensionen dieses Aron analysiert hat. Wie groß ist das eigentlich? Was ist da wie breit und wie dick gewesen? Wie dick ist dieser Deckel? Das kann der Talmud diskutieren, das tut er auch. Und in dem Zusammenhang kommt die Frage, wie hoch waren diese Cherubim? Das Ganze muss man sich übrigens kleiner vorstellen im Mishkan, in dem mobilen tragbaren Mishkan in der Wüste, von dem wir jetzt sprechen, als später in einem Beit HaMikdash bei König Schlomo. Aber im Prinzip sind die Gegenstände dieselben von der Konstruktion her. Und die waren nicht so groß. Und da sagt er eben, die hatten Kindergesichter. Das hilft uns jetzt aber auch nicht allzu viel weiter, um zu wissen, was das genau heißt. Aber man kann das natürlich in die Analyse der Symbolik einbeziehen, dass man sagt, Kinder sind Menschen, die noch wachsen, die sich noch entwickeln, die noch wachsen. Das sind nicht irgendwie Gestalten, die fertig sind, sondern die haben noch was vor sich, die haben eine Entwicklung vor sich. Das würde durchaus zu dem passen, was wir gerade besprochen haben. Und jetzt hat dieser Aaron Ringe mit Tragstangen. Das haben die anderen Geräte dann auch. Wir werden dann auch kurz anschauen, den Schulchan, den Tisch und die Menorah. Und da wir ja hier im Mishkan in der Wüste sind, ist klar, dass diese Gegenstände ja auch transportiert werden mussten, weil man hat das ja irgendwann auch wieder abgebaut. Das war im Grunde wie ein sehr, sehr großes, schönes Zelt. Man hat das ja wieder abgebaut und zerlegt und wieder zusammengebaut. Und die Einrichtung musste ja auch irgendwie transportiert werden und darum hatte das Tragstangen. So weit, so einfach. Es gibt ja etwas Interessantes. Beim Schulchan, beim Tisch, den wir noch sehen werden, und bei der Menorah, werden diese Ringe für die Tragstangen genauso vorhanden sein. Und die Tragstangen werden, wenn das steht, abgenommen, weil warum sollen die da dranhängen? Sondern nur dann, wenn man sich auf den Weg macht, nimmt man die Stangen, gibt das in die Ringe hinein und tragt es. Beim Aaron wurden die Tragstangen nicht abgenommen. Beim Aaron blieben diese Tragstangen drauf. Und das hat natürlich jetzt auch eine Symbolik. Rein aus praktischen Gründen, historisch damals, kann das nicht viel Unterschied gemacht haben für die Handlung an sich, weil wenn die anderen keine Tragstangen drauf hatten und man die erst reintun musste, dann bringt es ja nichts, wenn ein Gegenstand sie schon drauf hat. Also es ist sinnvoll, auch das hier symbolisch zu lesen. Und es ist jetzt hier der Aufbewahrungsort für die Tora. Das ist der Kasten, wo die Tora-Rollen drin reinkommen, wenn es sie dann geben wird. Noch wissen wir noch gar nicht so Tora-Rollen, wo die Tora-Rolle reinkommt und wo die Tafeln mit den 10 Geboten drinnen sind. Und die haben die Tragstangen ständig bei sich. Und das kann interpretiert werden als die Tora ist etwas, das wir immer mitnehmen können und auch mitnehmen müssen. Auch dann, wenn andere Teile vielleicht nicht so leicht mitgenommen werden können. Es kann sein, dass man mal im Leben eine Situation hat, wo man Reichtum und Wohlstand, den man hatte, irgendwo zurücklassen muss, um zu fliehen oder sonst irgendwie vielleicht auch aus irgendwelchen Gründen wohin übersiedeln muss, wo man nicht alles mitnehmen kann, was man vorher hatte. Es kann sein, dass durch widrige Umstände im Leben auch die geistige Entfaltung nicht so locker geht, wie man es gerne hätte. Man kann vielleicht nicht immer sitzen und lernen, wie man gerne würde. Es geht nicht immer. Also man kann nicht immer den Wohlstand, der natürlich der Tisch ist und die geistige Entfaltung, die von der Menorah symbolisiert wird, eins zu eins in den Rucksack packen und überall hin mitnehmen. Aber egal, was passiert und egal, wo du hinlaufen musst und egal, wo du dich im Leben einfindest, den Aaron, den Toraschrank, den kannst du immer mitnehmen. Natürlich nicht wörtlich gesprochen, sondern bildlich gesprochen. Die Tora können wir überall hin mitnehmen. Und darum sind diese Tragstangen da oft. Wie gesagt, rein praktisch kann das für den Vorgang des Transportes damals historisch nicht viel Unterschied gemacht haben, weil die anderen Geräte mussten ja auch mitgenommen werden, sondern das zeigt uns etwas, das sagt uns etwas. Der Aaron ist immer bereit, genommen zu werden. Und wenn du schnell aufstehen musst und dich im Leben irgendwo anders hinbewegst, die Tora nimmst du mit. Egal, wo du dich hinbewegst und egal wie, die Tora nimmst du mit. Das ist das mit den Tragstangen. Gut, dann habe ich schon angesprochen, der Tisch. Der Tisch hatte diese 12 Schaubrote. Das 12 für die 12 Stämme steht, ist ja leicht zu erraten. Und die 12 Stämme symbolisieren natürlich jetzt die ganze Nation, das ganze jüdische Volk insgesamt. Das ist jetzt auch leicht zu erraten. Und der Tisch hat auch so ein bisschen eine Holz-Gold-Konstruktion. Der Tisch war zum größten Teil aus Holz, hat aber dann so einen Rahmen aus Gold bekommen. Also auch hier können wir sagen, und auf diesem Tisch mit dem goldenen Rahmen, waren dann oben so wie Pfannen oder Schienen, wo man die 12 Brote drinnen hatte. Es gibt übrigens verschiedene Zeichnungen, wie man sich das ganz genau vorstellt, wie es ausgeschaut hat. Aber das war jetzt nicht so, dass da einfach 12 Brote auf einem Tisch gelegen sind, sondern das waren so wie Fächer, wo jedes Brot sein eigenes Fach hatte. Also auch ein bisschen so jeder dieser 12 Stämme so sein eigenes Milieu hat, seine eigene Struktur hat. Und hier sehen wir also auch diese Holz-Gold-Konstruktion, die genau das Gleiche hier sagen kann. Der Tisch steht natürlich für den materiellen Wohlstand. Und es ist schon bemerkenswert, dass der auch da ist. Es wäre ein Irrtum zu glauben, Torah ist jetzt eine rein geistige Sache und ich brauche sonst gar nichts zum Leben. Wir wissen, dass zu viel Wohlstand sehr, sehr große Versuchungen in falsche Richtungen beinhalten kann. Und wir kennen sehr gut am Ende von Humash Dvarim, wie Moshe Rabbeinu eindringlich warnt, dass ihr einmal eines Tages zu fett werden werdet und dann werdet ihr auf falsche Wege gehen. Also das ist schon klar. Aber man braucht was zum Essen. Man braucht ein gewisses Minimum an Kleidung und Lebensunterhalt und eine geheizte Wohnung, damit man die Tora ausüben kann. Also der Wohlstand soll schon da sein und der soll sich entfalten, aber auch der kriegt seinen goldenen Rahmen. Und wenn wir das Bild von vorhin aufnehmen, dass das Metall und das edelste Metall, das wir haben, das Gold, hier den Rahmen symbolisiert, den die Tora uns setzt, dann heißt das wieder, dass wir in unserer materiellen Entfaltung, dass dann, wenn der Mensch versucht, irgendwo Geld zu verdienen und ein paar Nusse zu machen, dass wir den Rahmen der Tora dabei einhalten sollen und dass das der Rahmen ist, innerhalb dessen wir uns sehr wohl entfalten sollen und das auch erwünscht ist, dass man sich erfolgreich entfalte, aber eben nicht mit einem Wildwuchs irgendwo hin, sondern innerhalb dieses Rahmens. Und gegenüber vom Tisch stand im Heiligtum die Menorah. Die zwei sind sich gegenüber gestanden. Was jetzt auch natürlich wieder heißt, wir haben einerseits das Materielle, das der Tisch symbolisiert, wir brauchen was zum Essen. Und das andere ist die Menorah mit dem Licht. Wird natürlich etwas Geistiges symbolisieren. Das ist relativ leicht zu erraten. Ich glaube, alle Interpretationen gehen in diese Richtung, dass das Licht der Menorah natürlich eine geistige Entfaltung anzeigt. Hirsch analysiert es so, dass er meint, es geht hier schon um zwei Aspekte in dieser geistigen Entfaltung. Die Menorah hat ja auch irgendwie mit dem sieben Armen, von denen drei links und drei rechts sind, auch so eine zwei Hälften, wenn man will, dass das sowohl eine geistige Entwicklung hat, einmal in der Theorie, wir sollen die Tora lernen, und auch eine praktische Anwendung dieses Geistigen hat. Wir sollen die Tora auch anwenden. Als wenn wir sagen, das Licht steht für das Geistige, muss das jetzt nicht nur heißen, sitzen und lernen, sondern kann das auch heißen, du lernst einmal die Tora und dann machst du aus dem auch etwas. Es kommen irgendwelche Taten und Initiativen und Aktivitäten, da soll sich auch was bewegen, aus dem heraus, was du an rein theoretischen Geistigen hast. Also man kann das auch hier in zwei Hälften teilen. Jedenfalls kennen wir ja alle. Erstens kennen wir alle in der Parashah, dass es jetzt eine ganz detaillierte Beschreibung der Menorah gibt mit Blüten und Knopfen und Knöpfen und das kann man natürlich auch sehr, sehr ausführlich auslegen, aber so viele Stunden haben wir jetzt nicht. Aber wir kennen alle selbstverständlich die siebenarmige Struktur. Und was aus dem Text eindeutig hervorgeht, obwohl es im Detail verschiedene Ansichten gibt, wie das ein oder andere Detail genau ausgeschaut hat, geht eindeutig aus dem Text hervor, dass es den Mittelarm gibt. Und dieser Mittelarm, aus dem Mittelarm kommen dann die anderen seitlichen Arme. Das heißt, der Mittelarm ist ein bisschen ein besonderer Arm, weil der geht einmal hinauf und außerdem wachsen aus ihm die Seitenarme heraus. Wir kennen das. Und dann gibt es ja auch ein Detail bei der Menorah, das wir möglicherweise hier noch gar nicht so genau sehen, sondern das wir später genauer kennenlernen werden, wenn Aaron den Auftrag bekommt, die Lichter, den er so und so anzuzünden, dass die Lampen, die Öllampen, wo ja ein Docht an irgendeiner Stelle drinnen sein muss, dass die ausgerichtet waren, die seitlichen zur Mitte hin. Also die äußeren Lichter, drei links und drei rechts, die haben jeweils zum mittleren Licht hingeschaut. Und das alles in Kombination mit der berühmten Stelle bei Sicharja, wo Sicharja in der berühmten Haftara von Chanukka den Leuchter sieht. Das kann man hier natürlich hineinnehmen. Hirsch interpretiert das alles dann so, dass er heranzieht einen Satz aus Jesaja 11,2, der auch ziemlich bekannt ist, wo Ruach Hashem, der Geist Gottes, beschrieben ist. Und dort heißt es, der Geist Gottes wird sein, also es wird auf ihm ruhen, nämlich auf einem künftigen Maschiach bei Jesaja. Ruach Hashem, Ruach Chochma Uvina, Ruach Etza Ugvora, Ruach Da'at Ve'Yirat Hashem. Und das sind praktischerweise sieben Begriffe. Ruach Hashem, ein Geist Gottes. Was soll ich mir vorstellen unter Geist Gottes? Jesaja spricht von Ruach Hashem. Was soll ich mir unter einem Ruach Hashem vorstellen? Und dieser Ruach Hashem lässt sich jetzt aufspalten in Ruach Chochma Uvina, ein Geist von Wissen und Einsicht, in einen Ruach Etza Ugvora, ein Geist von Ratschluss und Tatkraft, und in einen Ruach Da'at Ve'Yirat Hashem, einen Geist von Erkenntnis und Gottesfurcht. Hier sehen wir übrigens sehr schöne Paare, die das sind, was ich vorhin gesagt habe, das mehr theoretisch Geistige. Man hatte mal irgendeine Einsicht, ein Wissen und die Anwendung, dass es auch eine Tatkraft gibt, etwas zu tun. Und so kann man dieses Bild der Menorah zusammenfügen mit dieser Beschreibung bei Jesaja, wo Jesaja beschreibt Ruach Hashem. Und wenn wir das tun, dann haben wir natürlich jetzt eine Erklärung, was die Menorah ist, nämlich sie symbolisiert einen Geist Gottes, der idealerweise auf Am Israel wirken soll und den wir auch in unserem Wirken anstreben sollen. Und hier haben wir diese Form der Menorah gesehen, wo wir gesagt haben, das kommt alles aus dem mittleren Schaft, teilt sich dann in die Seitenarme und die schauen aber wieder zur Mitte zurück. Also unser Wirken, unser Lernen und unser Tun gleichermaßen sollen aus dem sich speisen, was die Tora uns vorgibt, gehen dann in ihre Verzweigungen, in den Details des Lebens und sollen sich aber dorthin wieder zurückorientieren und nicht irgendwo verfließen. Das ist eine Möglichkeit, das Bild der Menorah zu deuten. Für solche, die den Hirschhommage zu Hause haben, es gibt ja eine relativ neue Edition auf dem Markt. Hirsch beschreibt das auf 8 Seiten sehr, sehr ausführlich. Also ich empfehle durchaus es nachzulesen, wenn ihr Lust habt. Aber es ist ziemlich lang, aber sehr, sehr gut. Dann erfahren wir in der Parascha noch von dem eigentlichen Äußeren, dass dieses ganze Mishkan aus Teppichen, die aus diesen Materialien gewebt sind, gemacht sind. Und es ist interessant, dass wir hier zuerst von der Einrichtung gehört haben. Und dann hören wir eigentlich erst davon, wie die Hülle, das Gebäude rundherum gemacht wird. In dem Fall ist das ja bekanntlich so eine Zeltkonstruktion, aber es ist relativ egal, auch wenn das jetzt ein festes Haus wäre. Wir haben zuerst von der Einrichtung erfahren und dann vom Haus. Also wir haben zuerst erfahren, was sozusagen der Zweck dieses Gebäudes ist. Wenn ich damit beginne zu erzählen, du sollst ein Zelt bauen, wo du die Teppiche so und so webst und da brauchst du diese Stangen, die haben dann die silbernen Füße und so, dann ist das auch alles sehr interessant. Aber dann entstünde vielleicht der Eindruck, dass eigentlich das Äußere, das Wesentliche ist. Aber das, worauf es wirklich ankommt, ist, wozu baut man dieses ganze Gebäude? Nämlich, um diese Gegenstände hineinzustellen. Und darum werden die uns als allererstes genannt. Also wir haben ja auch ein bisschen so eine Art von Prioritätensetzung. Das Erste, was die Leute lernen, wenn sie lernen sollen, wie dieses neue Heiligtum jetzt ausschaut, und da gibt es noch viele Details, auch noch für die Parascha der nächsten Woche, ist einmal: Du brauchst einen Aufbewahrungsort für die Tora, du brauchst eine wirtschaftliche Entwicklung und du brauchst eine geistige Entwicklung. Das sind die 3 Elemente, die uns das erste Mal hingestellt worden sind, obwohl das natürlich jetzt nicht die ganze Information war, sondern der Rest kommt am Ende der Parascha, wo das ganze Gebäude, in das das eigentlich hineinkommt, beschrieben wird, die Vorhänge und so weiter. Wir haben auch am Ende der Parascha dann schon den Altar, der ja nicht drinnen war, sondern im Vorhof. Und die ganzen Dimensionen des Vorhofs. Und da endet dann unsere Parascha, wo der ganze Vorhof, der den kupfernen Altar hatte und dem Ort für die eigentlichen Korbanot, in das Heiligtum selbst ist er kaum mehr reingegangen. Was auch bemerkenswert ist, das sind sehr, sehr schöne Dinge, die jetzt nicht unbedingt zur Show für die Öffentlichkeit da waren, sondern die eine Bedeutung hatten dadurch, dass man einfach wusste, dass es da war, auch wenn man es möglicherweise nicht gesehen hat. Übrigens auch bei den Webmaterialien, bei den Stoffen des Zeltdaches ist es ja auch so, dass ein sehr, sehr schöner Stoff von einem einfacheren Stoff überdeckt wurde. Also das ganze Mishkan handelt überhaupt nicht davon, dass es von außen so ausschaut, dass man davor steht und sagt, wow, wir kennen das von so manchen Sehenswürdigkeiten in der Welt, wenn man als Tourist hinkommt, dass man dann davor steht und sagt, boah, schaut wirklich toll aus, hat sich ausgezahlt, hierher zu fahren. Das war der Mishkan überhaupt nicht, sondern zum Teil sind die schönsten Sachen da ziemlich im Inneren versteckt. Das ist natürlich auch etwas, was uns etwas zu bedeuten hat. Also das war ein Überblick über die Gegenstände, die ersten 3 wichtigen Gegenstände, die wir in dieser Parascha lernen. Und ein bisschen eine Möglichkeit, wie man sie symbolisch deuten kann. Das Ganze wird in der nächsten Parascha einfach fortgesetzt. Und da können wir uns dann so also weiter noch beschäftigen, während eine Fortsetzung der Handlung, dass wir ja eigentlich erwarten, dass Moshe Rabbeinu auch mal vom Berg runterkommt. Und die Leute das aber falsch eingeschätzt haben. Und die Geschichte mit dem goldenen Kalb, das kriegen wir dann erst übernächste Woche. Gut, das waren meine Anmerkungen für heute.